Darauf kommt es letztlich an, dass Gott wirkt, dass er unsere Herzen berührt, dass er uns sein Wort öffnet und uns zeigt, was er uns zu sagen hat. Denn darum geht es im Gottesdienst, darum geht es in der Predigt. Wir nehmen uns dieses Buch hier zur Hand und wollen herausfinden, was Gott uns zu sagen hat. Das sind nicht irgendwelche Konzepte und Ideen, die wir uns im Nachgrübeln irgendwie aneignen wollen, sondern wir wollen Gottes Stimme hören. Und jeder, der Christ ist, kennt Gottes Stimme, denn sonst wäre er nicht Christ geworden. Es ist dieses Reden im Herzen, wo man weiß, ich bin gemeint. Das wünsche ich mir für heute Morgen. Schon vor einiger Zeit ist ein Film in die Kinos gekommen, den ich ganz toll fand. Den fand ich richtig toll, der hat mich absolut fasziniert und er behandelt eines der beliebtesten Motive der griechischen Mythologie. Und zwar der Kampf um Troja. Troja, eine Geschichte, wo es darum geht, dass, wie kann es auch anders sein, eingeflochten in eine Liebesgeschichte, wo der trojanische Prinz sozusagen die schöne Helena aus Griechenland entführt, weil die sich verliebt hat und nicht mit einem anderen Mann verheiratet werden wollte. Und so entführt er sie nach Troja und daraufhin nutzen mehrere griechische Könige das als Anlass, um eine riesenhafte Armee zusammenzustellen, um die Helena wieder zurückzuerobern. Das war nur ein Vorwand, eigentlich ging es um die Stadt und um die Reichtümer, die in dieser Stadt vorhanden waren. Und so zogen sie gegen Troja. Eigentlich ist ja die Frau an allem schuld. Aber wie dem auch sei, so ziehen sie gegen Troja und diese Stadt galt als uneinnehmbar. Und ich glaube, ihr kennt diese Geschichte. 10 Jahre lang tobt dieser Kampf um diese Stadt. Keine Chance. Die vereinten griechischen Armeen schaffen es nicht, Troja einzunehmen. Aber unter diesen griechischen Königen war auch Odysseus. Und Odysseus, der hatte plötzlich eine Idee nach 10 Jahren, dass ihm das nicht früher eingefallen ist. Und er macht diesen Vorschlag und sagt, folgender Plan. Wir bauen ein großes Holzpferd, das hohl ist. Und dann machen wir eine Tafel an dieses Pferd mit der Aufschrift für die Göttin Athene zur sicheren Heimkehr. In Troja gab es einen ganz großen, berühmten Tempel für die Göttin Athene. Und so haben sie es gemacht. Sie bauten dieses große Pferd, das war hohl, die besten und tapfersten Krieger kletterten hinein und die ganze griechische Armee täuschte ihren Rückzug vor. Die Trojaner kamen raus, sahen das Pferd, sahen, Mensch, das ist ja der Göttin Athene geweiht, schleppten das Ding rein, aber es gab warnende Stimmen, Kassandra und Laokoon, der Priester aus diesem Athene-Tempel, sagt, nein, mach das nicht, verbrennt das Teil, aber die wollten nicht und so wurde dieses Pferd in die Stadt geholt. Nachts kletterten diese tapferen Soldaten heraus, öffneten die Tore, die griechische Armee, die sich versteckt hatte, überflutete die Stadt und so fiel Troja. Was für eine Geschichte. 10 Jahre Angriffe von außen konnten diese Stadt nicht zerstören. Keine Chance. Aber als es dem Feind gelang, nach innen vorzudringen, schaffte eine kleine Elitetruppe von innen heraus, die ganze Stadt zu Fall zu bringen. Etwas ganz Ähnliches passierte jetzt hier in unserem Bibeltext zur Zeit Nehemias. Am Ende von Kapitel 3 haben wir gelesen, dass die Mauer schon zur Hälfte fertig war. In Kapitel 4 ging es um Widerstände und Kampf von außen, Angriffe von außen. Aber selbst die Aussicht auf einen Kampf gegen alle umliegenden Könige um Jerusalem gleichzeitig kämpfen zu müssen, konnte das Werk nicht stoppen. Aber jetzt, in Nehemia 5, da lesen wir von Angriffen von innen, die wie ein trojanisches Pferd für die Gemeinschaft in Jerusalem wirkt. Und ich glaube, das kann auch heute auf uns zutreffen. Wir lesen aus dem Buch Nehemia, Kapitel 5, die ersten 13 Verse. Nehemia 5, 1 bis 13. Da erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und etliche sprachen: Wir, unsere Söhne und unsere Töchter sind viele, und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben können. Andere sprachen: Wir mussten unsere Äcker, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Etliche aber sprachen: Wir haben uns Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuern zahlen können. Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut wie wir, und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter in die Leibeigenschaft oder Sklaverei bringen, und von unseren Töchtern sind schon etliche zu leibeigenen Mägden geworden. Und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern, da ja unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Dann überlegte ich bei mir selbst, und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen: Wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen: Wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen? Sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sprach: Was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln wegen der Lästerung der Heiden unserer Feinde? Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück. Dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Da sprachen sie: Wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm einen Eid von ihnen, dass sie es so machen wollten. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach: So schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Versammlung sprach: Amen. Und sie lobten den Herrn, und das Volk handelte nach diesem Wort. Was für ein Text! Die Belastung des Volkes ist ja wirklich gigantisch und wirklich groß. Der Mauerbau allein ist ja schon ein Mammutprojekt. Und während man baut, kann man natürlich keine Felder bearbeiten und beackern, Weinberge pflegen und so weiter. Und so lesen wir von Nahrungsknappheit und von Hungersnot. Und schon in Kapitel 4, Vers 4 haben wir gelesen: Und Judas sprach, die Kraft der Lastträger wankt, und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Man kann sich vorstellen, dass diese Lage, in der das Volk Israel sich befand, definitiv spannungsgeladen war, oder? Ich glaube, das ist leicht nachvollziehbar. Und es ist schon ein Phänomen, gerade in spannungsgeladenen Situationen, da fallen die Masken. Da zeigt sich, wer wir wirklich sind. Da hört die Schauspielerei auf. Ich kann noch lange behaupten, dass ich ein geduldiger Mensch bin. Aber wenn meine Tochter mich zum vierten Mal in der Nacht mit lautem Geschrei weckt, dann zeigt sich, wie geduldig ich wirklich bin. Du kannst noch lange behaupten, mir geht es nur um die Ehre Gottes. Wenn aber in einer Gemeindeversammlung deine Meinung nicht angenommen wird und du alle bestrafst mit einem finsteren Blick, Rückzug oder den Angriff bläst, dann zeigt sich die Wahrheit ungeschminkt. In Drucksituationen zeigt sich die Wahrheit. Und genauso passierte das auch hier beim Volk Israel. Leute kommen zu Nehemia, und das sind hauptsächlich drei Gruppen, die sich hier beschweren. Die erste Gruppe sind Menschen ohne Grundbesitz. Die haben nichts. Die haben nichts, was sie irgendwie verpfänden können, was sie irgendwie zu Geld machen können. Das Einzige, was sie haben, sind ihre Kinder. Und so sehen sie sich gezwungen, für Nahrungsmittel ihre Kinder zu verpfänden. Die zweite Gruppe sind Menschen mit Grundbesitz. Sie machen genau das Gleiche, aber mit ihrem Besitz, mit ihren Häusern, Weingärten, ihren Feldern und so weiter. Die dritte Gruppe sind Menschen, die für die Steuer des Königs, um die Steuer des Königs bezahlen zu können, auch ihren Besitz beleihen müssen. Was ist das Problem? Das Problem, das alle diese Gruppen gemeinsam haben, ist folgendes. Es ist der Beginn einer Abwärtsspirale in die Armut. Sie verpfänden die einzige Möglichkeit, wieder zu Geld zu kommen, wieder zu etwas zu kommen. Sie sind verpflichtet, wegen den anderen Leuten wegen den Reichen und Vornehmen und Vorstehern aus dem Volk, ihre einzige Einnahmequelle rauszugeben, zu verpfänden. Sie können das Geld nicht zurückbezahlen und so müssen sie ihre Kinder und ihren Besitz wieder abgeben. Genau das wollte Gott verhindern. Und im Gesetz, das Gott Mose gegeben hatte, waren diese Dinge klar geregelt. Ja, man konnte seinen Besitz verpfänden. Ja, man konnte sogar sich selbst und seine ganze Familie in die Sklaverei verkaufen. So eine Art Privatinsolvenz. Also man konnte sich in die Sklaverei geben, dort hat man gearbeitet, wurde dafür aber auch versorgt. Gott hatte in diesem Zusammenhang Sicherheiten eingebaut. Und das ist absolut faszinierend. Und im Predigtflyer habe ich einige Bibelstelle aufgeschrieben. Das schaffen wir jetzt aber nicht alles nachzulesen. Spätestens nach 6 Jahren musste jeder Sklave aus dem eigenen Volk freigelassen werden. Alle 7 Jahre Freilassung für alle jüdischen Sklaven. Man durfte, egal wie viel Schulden jemand hatte, nicht die letzte Existenzgrundlage wegnehmen. Das war verboten. Gott wollte das nicht. Da heißt es dann, einem, der nur noch seinen Mantel behalten hat, den er verpfänden konnte, den durftest du nur tagsüber nehmen, abends musstest du diesen Mantel wieder zurückbringen, damit er in der Nacht nicht erfriert. So sorgt Gott für sein Volk. Und dann gab es noch diese Regel, alle 50 Jahre, das sogenannte Jubeljahr, alle 50 Jahre ging der gesamte Besitz wieder zurück an den ursprünglichen Besitzer. Jeder Grundbesitz, jedes Grundstück, jeder Weinberg, jeder Garten ging zurück an seinen ursprünglichen Besitzer. Sozusagen alle 50 Jahre gab es ein Total-Reset vom ganzen Land. Das sind Gottes Maßnahmen, Sicherheitsbeschrankungen, sage ich mal, damit diese Schere zwischen Arm und Reich, die wir ja in unserer Welt gerade erleben, nicht unendlich weitergeht. Gott ist schon genial und wir sehen schon in dem Gesetz von Mose, wie menschenfreundlich und lebensbejahend Gottes Gebote sind. Wie reagiert also Nehemia jetzt auf diese Dinge, die er hört? Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Ja, hallo. Als Christen dürfen wir doch nicht zornig werden. Was ist denn hier los? Nehemia, ich bitte dich, du bist in deiner Heiligung noch nicht so weit fortgeschritten, offensichtlich. Doch, wir dürfen zornig werden. Wir dürfen zornig werden, wir müssen sogar manchmal zornig werden. Und es ist manchmal sogar eine Beleidigung für Gott, wenn wir nicht zornig werden. Ich möchte das kurz erklären. Es geht hier nicht um den Verlust der Selbstbeherrschung. Es geht hier nicht um unkontrollierte Wut. Wir lesen ja in Vers 7, dann überlegte ich bei mir selbst, heißt es da von Nehemia. Und da heißt es im Grundtext, mein Herz ging mit sich zu Rate. Keine unkontrollierte Wut. Es ist diese Art Zorn, die bei gesunder Eifersucht entsteht. Das heißt, wenn ich spüre, dass sich irgendjemand in die Beziehung zwischen mir und meiner Frau hineindrängt, setzt das normalerweise ganz schön viel Energie frei. Weil mir diese Beziehung wichtig ist. Ich kämpfe für diese Beziehung. Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich doch nicht mit mir machen. Das macht mich zornig und das ist ein gesunder Zorn. Das ist okay. Sogar gewollt. Nehemia sah, dass sich hier etwas zwischen die Beziehung, in die Beziehung zwischen Gott und dem Volk hineindrängt. Da drängt sich etwas hinein und das macht Nehemia zornig. Was ist das genau? Was drängt sich da hinein in das Volk? Was ist dieses trojanische Pferd? Lest mit mir Vers 7 und Vers 8. Dann überlegte ich bei mir selbst und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen: Wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen: Wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen. Sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Wo lokalisiert Nehemia das Problem? In Vers 7 und 8 beschreibt er es. Es ist Egoismus. Egoismus. Wir müssen das mal in die richtige Perspektive setzen, was Nehemia hier gerade erlebt und wovon er Zeuge sein muss. Schaut, das Volk Israel war 400 Jahre lang in der Sklaverei in Ägypten. Freiheit war doch für die Israeliten, ja, das gab es mal irgendwann früher, also meine Urgroßeltern, die haben mir mal erzählt, es gab mal einen Abraham und so weiter. Das heißt, sie kannten fast gar keine Freiheit mehr, sie waren 400 Jahre lang Sklaven. Da befreite Gott sein Volk und dann waren sie 800 Jahre lang frei. Wie nutzten sie ihre Freiheit? Für ihren Egoismus. Sie lebten 800 Jahre im Egoismus, sodass Gott gesagt hat, als Strafe dafür bringe ich euch wieder in Gefangenschaft unter die Assyrer, Babylonier und Perser. Und genau das war passiert. Und jetzt waren sie gerade wieder raus. Sie waren gerade wieder raus. Merken wir dieser Zyklus der Geschichte? Sie waren gerade wieder raus und Nehemia beobachtet, dass das Volk genau in dieselbe Falle reinläuft. Egoismus. Euer Egoismus demontiert das Werk Gottes. Ihr Reichen im Volk Israel, gerade sind wir befreit worden und jetzt sorgt eure Profitgier dafür, dass Menschen wieder versklavt werden. Liebe Freunde, der Egoismus des Volkes Israels, damals zur Zeit Nehemias, der war das trojanische Pferd in Jerusalem. Und ich bin davon überzeugt, dass der Egoismus im 21. Jahrhundert hier in Thayingen genauso zu einem trojanischen Pferd werden kann. In unserer Gemeinde, aber auch in deinem persönlichen Leben. Das ist so gefährlich. Es ist so etwas Zerstörerisches, so etwas Furchtbares. Es ist so etwas Kaputtmachendes, dass man das fast nicht in Worte fassen kann. Egoismus wird manchmal abgetan als eine Lappalie, dabei ist es im Kern etwas absolut Zerstörerisches. Lasst uns da einen Blick hineinwerfen. Es braucht eine gewisse Portion Mut, in den Egoismus hineinzuschauen. Aber ich glaube, ich habe es mit mutigen Leuten zu tun, die sagen, jawohl, lass uns da hineingehen. Lass uns mal der Sache auf den Grund gehen. Denn erst dann kann Heilung passieren. Egoismus ist Selbstsucht, Ich-Sucht, Selbstbezogenheit, das Drehen um sich selbst und die eigenen Wünsche in den Mittelpunkt zu stellen. Egoismus ist alles andere als harmlos. C.S. Lewis schreibt in einem seiner Bücher Folgendes dazu. Nach christlicher Lehre ist das Laster aller Laster das größte Übel der Hochmut. Unkeuschheit, Zorn, Habgier, Trunkenheit und all das sind im Vergleich dazu nur Mückenstiche. Der Hochmut machte den Teufel zum Teufel. Er ist ein ganz und gar antigöttlicher Geisteszustand. Boah. Hartes Feedback. Harte Analyse. Dass der Hochmut, dass der Egoismus so etwas Massives ist. Und der... Oh, Entschuldigung, hier habe ich noch ein ganz historisches Bild mitgebracht. Digitalkameras schon zur Zeit Trojas. Egoismus. dieses zerstörerische Ding. Und Egoismus zeigt sich in zwei verschiedenen Weisen, auf zwei verschiedene Arten, auf zwei verschiedene Spielarten, mit allen Schattierungen, die dazwischen liegen. Und da möchte ich mit uns mit hineingehen. Das erste ist der Stolz, Hochmut, die Überheblichkeit. Stolz ist eine Sache, die wir bei anderen fast unerträglich finden, aber bei uns selber fast nicht wahrnehmen können. Nur sehr schwer. Stolz finden wir unerträglich, oder? Mit stolzen Menschen zu tun zu haben, das ist unangenehm. Aber wir selber nehmen das bei uns nur so schwer wahr. Warum ist das so? Stolz in seinem Kern lebt von der Konkurrenz. Der Stolze, der freut sich nicht nur, dass er etwas hat, sondern er freut sich, dass er mehr hat als der andere. Der Stolze, wir sagen manchmal, oder? Der oder die ist stolz auf den Reichtum, auf die Intelligenz oder die Schönheit. Aber das ist nicht richtig. Menschen sind stolz, weil sie reicher, schöner und intelligenter sind als andere. Wären alle genauso reich, schön und intelligent, dann gäbe es ja keinen Grund mehr, stolz zu sein. Das heißt also, im Kern lebt der Stolz vom Vergleichen. Und das führt immer zu Feindschaft. Das führt immer dazu, dass sich der eine über den anderen erhebt. Es geht immer darum, besser, schneller, weiter, heiliger, reifer zu sein als andere, mehr Bibelkenntnis zu haben als der andere, gut zu wirken, reifer zu wirken, angesehener zu sein. Davon sind wir nicht frei, auch in einer christlichen Gemeinde. Der Stolz lebt vom Vergleichen und deswegen ist Stolz ein absoluter Gemeinschaftskiller. Stolz macht die Gemeinschaft kaputt, sie zermürbt. So wie das zur Zeit Nehemias war. Was haben wir nochmal in Vers 5 gelesen, könnt ihr euch erinnern? Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut wie wir und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Mit anderen Worten, hey, wir sind doch ein Volk. Was ist hier los? Wieso werden wir plötzlich zu Sklaven und die Reichen werden immer reicher? Stolz ist ein Gemeinschaftskiller. Aus einer Gemeinschaft, wo man sagen konnte, wir sind doch eine Familie, wir sind vom gleichen Fleisch und Blut, unsere Kinder sind wie ihre Kinder, wurde eine Gemeinschaft, in der einige plötzlich zu Sklaven wurden und andere zu Besitzern. Genau das macht Stolz mit einer Gemeinschaft. Er lässt andere zu Dienern werden, die dazu da sind, dass ich mich besser fühle. Stolz versklavt. Zum Glück kann man herausfinden, ob man in diesem Modus unterwegs ist oder nicht. Das ist gar nicht so schwer. Und zwar mit dieser Frage: Wie sehr ärgert es dich, wenn Menschen dich brüskieren, also schroff behandeln, dich nicht ernst nehmen, dich nicht beachten, dich verbessern oder dich von oben herab behandeln? Wie sehr ärgert es dich? Ich musste das vor einiger Zeit selber ganz, ganz schmerzhaft erfahren. Ich muss jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus unserer Zusammenarbeit, Matthias, erzählen. Es ist ungefähr 2 Jahre her. Da saßen wir zusammen und ich habe mich beschwert. Ich sage, Matthias, warum hast du mich vor anderen Leuten verbessert und korrigiert? Das hat mich verletzt. Dann dachte er so ein bisschen nach und sagt dann, Boris, warum erwähnst du immer wieder vor anderen Leuten? Ertappt. Das ging tief. Ich merkte plötzlich, nicht ich bin verletzt, sondern mein Stolz. mein Stolz, das, was ich hermache, mein Ruf und so weiter, das war verletzt. Das, worauf ich mir vielleicht etwas eingebildet habe, das wurde plötzlich angegriffen und deswegen hat mich das so verletzt. Wie sehr verletzt es dich, wenn Leute so mit dir umgehen? Dann kann es sein, dass du in diesem Modus des Stolzes noch unterwegs bist. Das Zweite, was man sagen muss, wie sich der Egoismus zeigt, ist Selbstmitleid. Das würde man jetzt wirklich nicht vermuten, oder? Selbstmitleid als eine Ausdrucksweise vom Egoismus? Selbstmitleid sieht doch so aus nach Hilfsbedürftigkeit. Kümmert euch um mich, ich bin so ein armer Kerl. Man kann auch sagen, Stolz ist die Stimme im Herzen des Starken, Selbstmitleid ist die Stimme des Stolzes im Herzen des Schwachen. Selbstmitleid ist die Reaktion des Stolzes, dem nicht applaudiert wird. Wer sich selbst bemitleidet, das ist wie einer, kennst du jemanden, der permanent jammert über seine zu volle Agenda? Oh, die To-Dos sind so viel und ich habe so viel zu tun und ich habe so viel zu tun. Die jammern und jammern und jammern über ihre zu volle Agenda. Aber wehe, sie wird leerer. Wehe, da sind auf einmal Lücken da. Denn eine volle Agenda und viel zu tun zu haben, bedeutet ja, man ist fleißig und aktiv und eigentlich ständig unter Strom. Und wenn das nicht mehr wäre, gibt es ja plötzlich nichts mehr, worauf ich stolz sein kann. Merken wir? Selbstmitleid ist die Stimme des Stolzes im Schwachen, im Herzen des Schwachen. Das Ego bleibt genauso im Mittelpunkt. Menschen, die in diesem Modus unterwegs sind, die zerfleischen sich selbst schon bei Kleinigkeiten. Schon geringe Kritik lässt sie in sich zusammenbrechen. Menschen, die sich selbst bemitleiden, verharren in der Opferrolle. Denn das Mitleid, das sie bekommen, fühlt sich ja so gut an. Selbstmitleid kann genauso ein Ausdruck des Stolzes sein. Und wieder werden Menschen versklavt. Ich benutze durch mein Jammern und mich selbst bemitleiden andere dazu, mir zu applaudieren, meine Seele zu streicheln und zu sagen, ach, du bist wirklich ein armer Kerl. Mann, du, aber so wie viel du arbeitest, nein, also wirklich, oh, das geht runter wie Öl, oder? Das ist die Stimme des Stolzes, die in Selbstmitleid steckt. Der Stolze sagt, ich verdiene Bewunderung, weil ich so viel erreicht habe. Wer sich selbst bemitleidet, sagt, ich verdiene Bewunderung, weil ich so ein armer Kerl bin. Im Kern bleibt es Stolz und bleibt es Egoismus. Jetzt merken wir, wie gefährlich dieses trojanische Pferd sein kann. Es kann sich mitten in die Gemeinde einschleichen, sich wohnlich einrichten und wenn man es nicht entdeckt und konsequent behandelt, dann wird es seinen Schaden anrichten. Nehemia erkennt das und er reagiert sofort. Was macht ihr? Geht mit mir zu Vers 9. Und ich sprach, was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln? Also ganz ehrlich, darauf wäre ich nicht gekommen. Wenn ich das beobachten würde, irgendwie in einer Gemeinde, darauf wäre ich nicht gekommen. Er erinnert das Volk an die Furcht Gottes. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln? Liebe Freunde, und das ist die Lösung auch für uns. Für das Problem des Egoismus, für diese Grafik, die ich eben gezeigt habe, wo das Ego im Mittelpunkt bleibt. Was steckt dahinter? Wozu fordert Nehemia das Volk auf? Ich möchte das ganz kurz erklären. Das hebräische Wort für Herrlichkeit, immer im Zusammenhang mit Gott beschrieben, hat die Grundbedeutung Gewicht. Gottes Herrlichkeit wiegt schwerer als alles andere. Nichts ist mit dem Gewicht seiner Herrlichkeit vergleichbar. Wenn etwas schwerer als Wasser ist, so wie auf dem Bild zu sehen ist, und es aufs Wasser trifft, dann wühlt es das Wasser auf, Wellen entstehen, es spritzt, da bewegt sich etwas. Wenn ein großer Felsbrocken aus dem Berg bricht und auf den Boden aufschlägt, dann bebt die Erde. Und die Grundbedeutung von Herrlichkeit im Hebräischen ist eben Gewicht. Deswegen wird jedes Mal, wenn Gottes Gegenwart massiv auf die Erde kommt, in der Bibel von einem Erdbeben berichtet. Ist euch das mal aufgefallen? Der Berg Sinai bebte, als Gott darunter kam. Der Tempel bebte, als Jesaja seine Vision von der Gegenwart Gottes im Tempel hatte. In der Apostelgeschichte bebte der Ort, wo die Gemeinde betete. Und plötzlich ist der Ort, wo die Gemeinde betet, zusammen betet, der Ort, wo Gottes Gegenwart massiv da ist. Genauso wie im Alten Testament auf dem Berg Sinai oder im Tempel. Gottes Herrlichkeit wiegt so vielmal schwerer als die ganze Erde und deswegen bebt sie, wenn er kommt. Jetzt geht's weiter. Die Grundbedeutung von dem hebräischen Begriff fürchten bedeutet beben, zittern. Beben und zittern. Was ist also der Gedanke bei der Furcht Gottes? Jemand, der Gott fürchtet, ist einer, in dessen Leben Gottes Herrlichkeit eingeschlagen ist. Jemand, der Gott fürchtet, ist jemand, der verstanden hat, wie gewaltig groß dieser Gott ist, wo das Gewicht seiner Herrlichkeit ins Leben eingeschlagen ist. Mein Leben ist erbebt von dem Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Wenn du dich nicht an so eine Begebenheit erinnern kannst, wenn du dich nicht erinnern kannst, es erlebt zu haben, dass die Herrlichkeit Gottes dich zittern ließ, dann befürchte ich, dass du zwar an ein gewisses Konzept von Gott glaubst, aber ihm selbst noch nicht begegnet bist. Dann machst du dir vielleicht etwas vor. Warum ist Stolz so ein großes Problem für uns Menschen? Weil er uns davon abhält, diesem Gott zu begegnen. Denn wer permanent auf andere herunterschaut, der kann nicht bemerken, was über ihm ist. Und das ist Gott. Stolz und Egoismus verhindern, dass du diesen Gott kennenlernst. Sie verhindern, dass seine Herrlichkeit dein Leben zum Erbeben bringt. Da begegnet mir manchmal Leute, die so leichtfertig, so spielerisch mit Sünde umgehen, dass ich mir denke, die können keine Begegnung mit Gott gehabt haben. Deren Leben ist nicht erbebt von der Herrlichkeit, dem Gewicht Gottes. Wer das verstanden hat, mit wem wir es zu tun haben, ich sage nicht, dass der perfekt ist oder dass keine Sünde mehr im Leben ist. Bitte, auf keinen Fall. Ich bin der Letzte, der das behaupten kann. Aber er wird leiden darunter. Es wird ihm wehtun. Er wird spüren, dass das nicht zusammenpasst. Was ist also die Lösung? Vers 10 bis 13. Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück, dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm einen Eid von ihnen, dass sie es so machen wollten. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, so schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Die ganze Versammlung sagte Amen dazu. Nehemia zeigt dem Volk, mit wem sie es zu tun haben. Und das macht dem Volk klar, Egoismus hat in unseren Reihen keinen Platz. Dieses trojanische Pferd muss raus. Nehemia schließt mit dem Volk einen Bund. Er erneuert einen Bund zwischen Gott und dem Volk. Dieser ein Bund hatte normalerweise drei Elemente. Das erste war ein Versprechen, das zweite war der Segen, der entsteht, wenn man dieses Versprechen erfüllt, und das dritte ein Fluch, der entsteht, wenn man dieses Versprechen nicht erfüllt. Wir sehen aber in dem, was Nehemia hier tut, nur ein Versprechen und den Fluch. Was ist mit dem Segen? Der Segen, der wird hier nicht erwähnt. Der Leser wird aufgefordert, den Segen hier selbst zu ergänzen. Und ich möchte das einmal demonstrieren, was Nehemia da macht. Also Nehemia hatte ungefähr so einen Mantel an. So, als Nehemia das mit dem Volk besprochen hat, ihn also diesen Bund schließen wollte, dann sagte das Volk, ja, das wollen wir machen. Und dann macht Nehemia eine Zeichenhandlung. Eine Zeichenhandlung, die den Bund symbolisiert. Was macht er nämlich? Wir haben es eben schon gelesen. Ah, Vers 13, jetzt habe ich es. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach. Nehemia schließt also diesen Bund und sagt, der Bausch eines Gewandes ist das hier. Wenn man so einen Mantel anhatte, dann zieht man dieses Stück ein bisschen hoch und hier entsteht eine Tasche. Das ist der Bausch eines Gewandes. In diesem, wenn man keine Tasche hat oder so, dann hat man hier alles Mögliche transportiert. Und wenn du die Bibel aufmerksam liest, wirst du merken, immer wieder ist der Bausch des Gewandes erwähnt. Hirten konnten kleine Schäfchen, kleine Lämmchen in diesem Bausch transportieren. Wenn etwas ganz kostbar war, dann hat man das in diesem Gewandbausch transportiert. Okay, in dieser Tasche. Jetzt wird's mir warm, jetzt tue ich's weg. Es geht nicht. Also in diesem Gewandbausch. Was ist also der Segen, den der Leser automatisch ergänzen soll? Nehemia sagt, wer das nicht macht, den soll Gott ausschütteln aus seinem Gewandbausch. Der Segen ist genau das Gegenteil. Den nimmt Gott hinein in seinen Gewandbausch. Das ist der Segen. Es ist diese intime, wunderbare, enge Beziehung. Gott nimmt dich mit hinein in seinen Gewandbausch. Das ist etwas wunderbar Kostbares. Nehemia sagt, die Furcht Gottes bringt dich dahin, dass du hier leben kannst, in dem Gewandbausch Gottes. Das ist Gottes Ziel. Das will er. Er verbietet uns doch nicht und sagt, ihr sollt nicht egoistisch sein, weil ihr mich wertschätzen sollt, weil das meiner nicht würdig ist. Gott hat kein Problem mit seiner Würde. Er möchte, dass du in seinem Gewandbausch leben kannst, in dieser engen Beziehung zu ihm, nah an seinem Herzen. Das wollte er. Ich möchte nochmal ein Zitat bringen, etwas länger, von C.S. Lewis. Er bringt es genial auf den Punkt. Er möchte, dass sie ihn kennenlernen. Er möchte sich selbst an sie verschenken. Und wenn jemand wie er und jemand wie sie einander tatsächlich begegnen, dann werden sie ganz zwangsläufig demütig sein, erfüllt mit einer freudigen Demut und einer unendlichen Erleichterung, ausnahmsweise keinen Gedanken an den albernen Unfug mit ihrer eigenen Würde verschwenden zu müssen, der sie ihr ganzes Leben lang rastlos und unzufrieden macht. Er möchte, dass sie demütig sind, damit dieser Moment möglich wird. Deshalb versucht er, uns all die albernen, hässlichen Verkleidungen abzunehmen, mit denen wir uns ausstaffiert haben und herumstolzieren wie ein Haufen kleiner Idioten. Ich entschuldige mich für die Wortwahl, das ist C.S. Lewis. Damit dieser Moment möglich wird. Wie ist das möglich, so zu leben? Vielleicht sagst du, ja, so kann man nicht leben. Doch, es ist möglich. Wie nämlich? Durch das, was Jesus am Kreuz auf Golgatha getan hat. Nur so ist es möglich. Wenn ich mich an Gott wende, wird er mir jede Grundlage für meinen Stolz entziehen. Er wird mir nämlich zeigen, dass ich so schlecht bin, und das kennt ihr jetzt schon, dass Jesus am Kreuz für mich sterben musste. Kein geringeres Opfer als der Sohn Gottes selbst war nötig, um deine Schlechtigkeit auszugleichen, vergeben zu können. So schlecht sind wir Menschen. Aber gleichzeitig wird er dir zeigen, dass du so geliebt bist, dass Jesus am Kreuz für dich sterben wollte. Und erst diese Spanne, erst wenn man diesen wenn wir diese beiden Dinge zusammenziehen, erst dann entsteht ein Leben frei von Stolz, frei von Selbstmitleid, wo wir nicht mehr absorbiert werden von uns selbst. Wir denken dann einfach immer weniger an uns selbst, sondern ich darf mich an dem freuen, was er für mich getan hat. Wenn das wahr ist, wie kann ich mich dann noch ärgern, wenn ich übersehen werde? Wenn das höchste Wesen, dessen Herrlichkeit so ein massives Gewicht hat, mich in seinem Gewandbausch trägt, wie kann mich das aufregen, wenn ich übersehen werde? Wie kann mich das aufregen, wenn mein Vorschlag nicht angenommen wird? Wenn meine Meinung nicht gefragt wird? Wie kann mich Kritik dann noch zerschmettern, wenn ich in dem Gewandbausch Gottes leben darf? Erst in dieser Haltung werden wir frei vom Egoismus, von diesem Drehen um uns selbst, vom Stolz und vom Selbstmitleid. Es entsteht eine wunderbare Freiheit, wo wir aufhören können, unser Leben und alles andere um unser Ego herumzubauen. Sondern wir können beginnen, unsere Berufung zu leben. Wer das verstanden hat, der hört auf, seine Ferien, seine Freizeit, auch sein Geld, um sein Ego herum zu planen, sondern der wird seine Freizeit, sein Urlaub, seine Ferien und sein Geld um Gott herum planen. Wisst ihr, manchmal stelle ich mir die Frage in der Vorbereitung auf Predigten, darf man so massiv die Gemeinde bearbeiten, dass sie sich mehr einsetzen soll in der Gemeinde? Wir sagen ja, erschaffen, um Gott zu dienen. Und einige sagen vielleicht auch, ja, Moment mal, aber das Reich Gottes ist doch mehr als die FEG Teilingen, oder? Meine Familie ist ja auch Reich Gottes. Ja, das ist absolut richtig. Aber ich glaube, dass wir an dieser Stelle zu einem Punkt vorgedrungen sind, wo man einfach sagen muss, werde ehrlich zu dir selbst. Organisierst du deine Freizeit, dein Geld, deine Ferien, all das, was du tust, deine Arbeit, deine Karriere, um dein Ego herum? Oder organisierst du alles um Gott herum? Ich bin so froh, dass wir diese Gemeinde haben und wir werden weiter einladen zur Mitarbeit in der Gemeinde. Warum nämlich? Weil die Gemeinde dazu da ist, jedem Einzelnen zu helfen, seine Berufung zu leben. Dazu ist Gemeinde da. Dazu laden wir ein. Es geht doch nicht darum, dass einfach hier alles sauber ist, dass die Fenster sauber sind oder was auch immer. Wenn wir sagen, erschaffen, um Gott zu dienen, dann geht es um Berufung. Es geht darum, dass ich in der Gemeinde lernen kann, was es bedeutet, meine Prioritäten um Gott herum zu sortieren und einzurichten und nicht andersherum. Nicht Gott um mein Ego herum einzuordnen. Die Gemeinde ist dein Trainingsfeld, dein geistliches Zuhause. Was machen wir mit dem trojanischen Pferd? Gibt es auch so ein trojanisches Pferd in unserer Gemeinde? in deinem persönlichen Leben? Ich möchte dich bitten und einladen zu drei Dingen, die du aus dem heutigen Gottesdienst mitnehmen kannst. Das erste ist, mache dir bewusst, dass Stolz bzw. Selbstmitleid immer wieder unser trojanisches Pferd sind. Liebe Freunde, das klingt so banal, aber gib es zu. Werde ehrlich vor Gott. Zweitens, beschäftige dich mit der Größe, Herrlichkeit und Schönheit Gottes, seinem Gewicht. Und drittens, danke Jesus Christus für das, was er am Kreuz getan hat. Das wird dir die Quelle des Stolzes nehmen. Es besiegt dieses trojanische Pferd. Und dann noch als Bonus, und halt die Augen offen für Übungen. Halt die Augen offen für Übungen, und die Gemeinde ist ein geniales Trainingsfeld dazu.